Ich darf uns einen Text, oder besser gesagt zwei Texte zur Predigt lesen. Der erste davon ist aus Jesaja 38. Jesaja 38, die ersten acht Verse. Jesaja 38, Vers 1 bis 8. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Und er sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage zu Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten und will diese Stadt beschirmen. Und dies wird das Zeichen vom Herrn sein, dass der Herr dies Wort, das er geredet hat, tun wird. Siehe, ich lasse den Schatten der Sonnenuhr um so viele Stufen zurückgehen, wie die Sonne von den Stufen der Sonnenuhr des Ahas bereits abwärts gegangen ist, 10 Stufen zurück. Da kehrte die Sonnenuhr 10 Stufen zurück an den Stufen, die sie abwärts gegangen war. Und dazu gehörend aus 2. Chronik, Kapitel 32, die Verse 24 bis 26. 2. Chronik 32, die Verse 24 bis 26. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank, und er betete zu dem Herrn. Und der Herr redete ihm zu und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war, denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein Zorn Gottes über ihn und über Juda und Jerusalem. Da demütigte sich Hiskia wegen des Hochmuts seines Herzens, er und die Bewohner von Jerusalem, und der Zorn des Herrn kam nicht über sie in den Tagen Hiskias.
Die ersten Christen hatten ein ganz kurzes Bekenntnis, das bestand nur aus zwei Wörtern: Kyrios Jesus. Das heißt, Herr ist Jesus. Jesus ist Herr. Später folgten noch viele Bekenntnisse, lang und groß ausformuliert. Aber das war das erste, das Kernbekenntnis. Herr ist Jesus. Und darum geht's, um die Herrschaft Jesu. Und dieses urchristliche Grundbekenntnis, das wollen wir heute auch für die Bereiche Krankheit und Sterben mit in den Mittelpunkt stellen. Paulus schreibt in Römer 14, 7 bis 9, denn keiner von uns lebt sich selbst. Und keiner von uns stirbt sich selbst. Sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch Überlebende. Seit der Auferstehung Jesu bildet die Grenze des Sterbens keine Grenze für die Herrschaft Jesu, weder für sein Gericht noch für sein Heil. Als Jesus von den Pharisäern, von den Sadduzäern einmal so richtig aufs Glatteis geführt werden soll, weil die an die Auferstehung nicht glaubten, da sagt Jesus ihnen: Habt ihr nicht gelesen, wie es in der Heiligen Schrift heißt, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Ja, schon. Und? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihm leben sie alle. Für ihn leben sie alle. Ihr irrt also sehr, sagt Jesus den Sadduzäern. Also darauf muss man erstmal kommen. Aus diesem Satz abzuleiten, dass für Gott alle leben, dass Gott nicht ein Gott der Toten ist, sondern der Lebenden. Ihm leben sie alle. Jesus ist der Herr, sowohl über Tote als auch über Lebende. Und dies gilt auch für die Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben. Ob im Leben oder im Sterben. Ob in Krankheit oder in Gesundheit. Immer ist Jesus der Herr. Und immer geht es darum, dass wir uns dessen bewusst werden und die Herrschaft Jesu in unserem Leben zu ihrem Recht kommt. In Krankheit, in Gesundheit, in Sterben oder in Leben. In jedem, wie auch immer, unser Leben im Einzelnen und konkret verlaufen wird, soll die Herrschaft Jesu zu ihrem Recht kommen. Krankheit und Sterben sind Grenzerfahrungen im Leben jedes Menschen. Ein Thema, was wirklich uns alle ausnahmslos angeht. Und wir wollen deshalb heute einen Menschen der Bibel in so einer Grenzerfahrung seines Lebens begleiten und seine Erfahrung fruchtbar machen für unser eigenes Leben. Wir lesen in Jesaja 38, Vers 1, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Hiskia war ein gottesfürchtiger Mann. Er war einer der besten Könige des Südreiches Juda. Er führte ein Leben im Glauben an Gott. Das hatte er erst kurz zuvor erneut bewiesen, als er der Belagerung der Assyrer im Vertrauen auf Gott standhielt und eine große Befreiung Gottes erleben durfte. Aber unmittelbar nach diesem Sieg des Glaubens und dieser großen Gotteserfahrung lesen wir: In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Wenn ihr das in der Bibel mal so hintereinander lest, das eine Kapitel, Sieg, Glaubenserfahrung, Gotteserfahrung, wunderbar, dann hört das auf und der nächste Vers, das nächste Kapitel beginnt: In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Wow, was für ein heftiger Umbruch. Was für ein plötzlicher Einbruch. Aber so ist das eben mit Krankheit und Sterben. Dass sie oft so ganz plötzlich in unser Leben einbrechen. Wir stehen damit vor einer Tatsache, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Auch der Glaubensmensch ist völlig unabhängig von seinem Glaubensstand Teil dieser gefallenen Schöpfung. Auch Glaubensmenschen werden krank und sterben. Und dies muss nicht eine Folge von persönlichem Ungehorsam oder Unglauben sein. Es zeigt einfach, dass auch Menschen, die im Vertrauen und Gehorsam zu Gott leben, immer noch Teil dieser gefallenen Schöpfung bleiben. und damit wie alle Menschen seit dem Sündenfall auch diesem Prozess des sterbend werdet ihr sterben unterliegen. Ihr erinnert euch, im Paradies hat Gott den ersten Menschen gesagt, an dem Tag, an dem ihr von dieser verbotenen Frucht essen werdet, an diesem Tag werdet ihr sterbend sterben. Ganz merkwürdiger Ausdruck. Das heißt, da werdet ihr nicht sofort tot umfallen, sondern in diesem Moment, wo ihr euch von mir löst, von mir, der Quelle des Lebens, in dem Moment beginnt in eurem Körper das Sterben. Sterbend werdet ihr sterben. Und seitdem unterliegt jeder Mensch von Geburt an diesem sterbend werdet ihr sterben. Schon das kleinste Kind unterliegt diesem Prozess. Schon da sterben die Zellen. Bei dem älteren Menschen ist es nur so, da sterben mehr Zellen als neue zukommen. Ja. Aber von Geburt an läuft dieses Sterben von Zellen bereits ab. Sterbend werdet ihr sterben. In Römer 8, ab Vers 20, schreibt Paulus, die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, das hat sie sich nicht ausgesucht, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Die Schöpfung ist also insgesamt in den Fall des Menschen mit hineingezogen und damit der Nichtigkeit und Vergänglichkeit unterworfen worden. Aber auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Der Schmerz der Gegenwart, den wir alle durchleben müssen, den bezeichnet Paulus hier als Geburtswehen. Das ist genau der Prozess, der heute abläuft, wenn eine Frau neues Leben zur Welt bringt. Das Kind fällt nicht einfach vom Himmel. Da muss sie durch den Schmerz hindurch, durch die Geburtswehen. Und dann entsteht neues Leben. Und Paulus sagt, so ist das hier auch. Diese Vergänglichkeit, dieses Gericht, dieser Schmerz, dem wir alle unterworfen sind, ist nicht nur irgendwas Sinnloses, sondern das sind geistlich gedeutet Geburtswehen. Geburtswehen dieser Neuschöpfung, die Gott im Begriff ist, hervorzubringen. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie. Auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Paulus sagt, nicht nur die Schöpfung seufzt, sondern auch wir seufzen. Denn nicht nur die Schöpfung ist dieser Vergänglichkeit, diesem Sterben werdet ihr sterben unterworfen, sondern auch wir. Auch wir, die wir doch von Gott schon die Erstlinge des Geistes haben dürfen. Auch wir sind damit diesem Prozess des Sterbens werdet ihr sterben nicht entzogen. Und Krankheit ist der Bruder des Todes. Krankheit ist einfach nur der Vorlauf, der dann am Ende irgendwann mal zum Tod führt. Und Paulus sagt, wie die Schöpfung sind auch wir diesem Prozess unterworfen. Und die Schöpfung seufzt, ja. Und wir dürfen auch seufzen. Das finde ich groß. Wir müssen nicht immer nur so tun, ach, alles klasse, alles bestens, alles leicht, alles schön. Wir dürfen seufzen, aber seufzen vor Gott. So wie Hiskia das tut mit seinem Gebet, ach Herr, dachte ich, toll, wie das hier beschrieben ist, das ist kein toll ausformuliertes Gebet und alles schön in Ordnung und strahlt in Sprache, Grammatik und Inhalt. Ach Herr, ja, wir dürfen seufzen. Die größte Freude für Gott ist, wenn wir mit dem, was unser Herz ausmacht, zu ihm kommen und nicht erst anfangen, irgendwie so eine bereinigte, überarbeitete Fassung versuchen hinzukriegen, mit der wir dann zu Gott kommen. Wir dürfen unser Herz ausschütten vor ihm, seufzen vor ihm. Ach Herr, ja. Denn wir erwarten erst noch die Erlösung unseres Leibes. Die haben wir noch nicht. Die kommt erst noch. Deshalb ist jede Heilung, jeder Machterweis, den Jesus heute an unserem Leib schon vollzieht, das ist sozusagen ein Vorgeschmack, eine Vorauszahlung dessen, was er einmal, wenn er kommt und sein Reich aufrichtet, was er vollumfänglich machen wird. Was in der Entrückung der Gemeinde geschehen wird, wenn Paulus jubelt, dass Christus, wenn er uns zu sich nimmt, unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu dem Leib der Herrlichkeit. Das kommt erst noch. Und deshalb dürfen wir heute immer wieder uns freuen, darum bitten und auch vertrauen, dass der Herr uns heilt. Aber es gibt heute auch für uns keinen Anspruch darauf, dass er immer und überall und bei jedem heilen müsste, wenn wir nur richtig glauben. Denn auf die Erlösung unseres Leibes warten wir erst noch. Die haben wir noch nicht. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Das ist hart, aber es gehört zum Leben eines Glaubensmenschen mit dazu. Und der Prophet Jesaja kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Auch der Glaubensmensch muss durch die existenziellen Erfahrungen von Krankheit und Sterben gehen. Aber, das sehen wir auch hier wieder, er ist dabei nicht allein. Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, wörtlich im Tal des Todesschattens. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Da müssen wir also durch. Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Immer heißt es in diesem Psalm 23 vorher, er führt mich auf rechter Straße, er führt mich zu stillem Wasser, er, das ist toll, das ist groß, das ist schön, er. Aber in dem Moment, wo es durchs finstere Tal, durchs Tal der Todesschatten geht, da schlägt dieses Personalpronomen um. Da heißt es nicht mehr er. Heißt es du. Wisst ihr, dafür sind diese finsteren Täler da, weil sie uns so nah zu Gott bringen, wie sonst nichts in unserem Leben. Da wird aus dem Er ein Du. Du bist bei mir. Und diese Erfahrung macht auch Hiskia. Gott redet mit ihm. Er sendet den Propheten Jesaja zu Hiskia, um durch ihn zu Hiskia zu reden und um ihn auf das Kommende vorzubereiten. Nun gibt es in so einer Situation sehr verschiedene Ansprachen Gottes. Es gibt Gläubige, die in so einer Situation voll Freude das Wort empfangen haben. Psalm 118, Vers 17, 18. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn erzählen. Hart hat der Herr mich gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Das ist eine großartige Zusage Gottes, die manches Kind schon auch für sich persönlich von Gott empfangen und dessen Erfüllung auch erlebt hat. Hier kann manch einer von den Wundern der Gnade Gottes erzählen, aber nicht immer Und nicht bei jedem Kind Gottes ist es so. Gott hat für jeden von uns einen speziellen Plan mit unserem Leben. Und da gehören Krankheit und Sterben in diesen Plan mit hinein. Die Bibel sagt, Gott hat alle unsere Tage in sein Buch eingeschrieben, auch unseren letzten. Psalm 139, Vers 16, meine Urform, mein Keim, gemeint ist hier der Embryo, meine Urform sahen deine Augen. Also Gott hat uns bereits gesehen, als wir noch im Mutterleib waren. Schon da war das Leben da, was Gott sieht und mit ihm Gott geplant hat. Nur nebenbei, das ist ein Wort, das auch im Bereich dieser ganzen Abtreibungsproblematik doch eine ganz wichtige Rolle spielt. Meine Urform, mein Embryo sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Gott hat einen Plan für jeden einzelnen Tag deines Lebens. Anfang und Ende unseres Lebens liegt in Gottes Hand. Und für beides hat Gott seinen Plan und seine Zeit. Was wir von den Reichen dieser Welt lesen in Daniel 7, Vers 12, das gilt auch für unser persönliches Leben. Daniel 7, 12. Lebensdauer wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Bis auf Zeit und Stunde. Und deshalb stirbt niemand von uns an einer Krankheit oder an einem Unfall, noch nicht einmal an sich selbst, sondern immer am Willen Gottes. Und deshalb kommt für jeden von uns einmal der Tag, an dem es heißt, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. So war es bei Hiskia. Ihm gab Gott keine Verheißung von Heilung und Lebensverlängerung, sondern nur die Aufforderung, sein Haus zu bestellen. Aber auch das ist ja ein gnädiges Wort. Denn wie viele von uns sterben unvorbereitet und haben ihr Haus nicht bestellt? Oft ist unser Haus nicht einmal äußerlich bestellt. Kein Testament, keine Verfügung für unsere Beerdigung, keine Vorsorge für die Zurückbleibenden. Keine Weisheit, keine Vorsorge für die Zeit danach. Zu manchen Erbstreitigkeiten wäre es nicht gekommen, wenn das Haus vorausschauend bestellt worden wäre. Schieben wir doch diese Dinge nicht immer vor uns her. Bestellen wir unser Haus rechtzeitig, auch in den äußeren Dingen, aus Liebe und Fürsorge für die Zurückbleibenden. Darum geht's. Ich habe schon manch einen gehört, der hat gesagt, ich vertraue dem Herrn, ich mache da gar nichts, das macht alles der Herr. Leben wir auch so? Warum sollten wir so sterben?
Das ist einfach nicht liebevoll. Denen gegenüber, die zurückbleiben. Was es an Stress produziert für die Zurückbleibenden. Wenn wir sagen, ich vertraue dem Herrn. Klasse, dass wir dem Herrn vertrauen. Das schließt aber nicht aus, dass wir diese verantwortliche Gestaltung unseres Lebens auch machen. Aus Liebe und Fürsorge für die, die zurückbleiben. Ich habe so viel Stress, so viel Streit schon mitbekommen, weil einfach nicht sauber geregelt war und danach ging es dann los zwischen den Zurückbleibenden. Klären wir das sauber.
Übrigens, Elgin Hünefeld, ganz frisch, ich habe es gerade gesehen, jetzt die Woche, das Testament. Wow, was für ein Vorbild. Alles ganz wunderbar und sauber und klar geredet. Ihr Sohn und ich, wir haben miteinander gesprochen. Da ist überhaupt kein Diskussionsbedarf,
weil sie alles wunderbar im Vorfeld geregelt hat. Sie hat sich diesem Moment, der zwingend kommen musste,
nicht entzogen, nicht verdrängt, sondern gestellt. Und Jesus als Herrn diesen Bereich gestalten lassen, schon solange sie da war. Großartig. Selbst die Lieder hat sie sich schon ausgesucht. Ich freue mich auf diese Beerdigung. Von Josef heißt es in Hebräer 11, 22, durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszuges der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Anordnungen hinsichtlich unserer Gebeine zu treffen, kann also auch ein Ausdruck des Glaubens sein. Hören wir deshalb auf das Wort unseres Herrn nicht erst kurz vor unserem Ende. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das gilt aber nun nicht nur in äußerlicher Hinsicht, sondern auch und vor allem für unseren inneren Stand vor Gott. Wir sollten auch das Haus unseres Lebens bestellen, bevor wir vor unseren Gott treten. Wo sind Beziehungen zu Menschen noch ungeklärt? Wo leben wir noch in Verbitterung, Streit und Sprachlosigkeit? Was schleppen wir in Beziehungen zu anderen Menschen noch an ungeklärten Belastungen aus der Vergangenheit mit uns herum? Wollen wir das alles mitnehmen? Wollen wir das nicht hier klären, solange wir noch können? Haben wir Frieden mit Menschen? Bestelle dein Haus. Und vor allem, haben wir Frieden mit Gott? Ist alles geklärt? Wissen wir um die Vergebung unserer Schuld? Bis zum Schwören darf ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Wissen wir das? Haben wir Frieden mit Gott? Können wir mit dem Mantel der Gerechtigkeit Jesu vor unseren Gott treten? Das alles gehört zu diesem Wort. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Wir lesen weiter in Jesaja 38, Vers 2. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Hiskia kann sich mit der Entscheidung Gottes über seinem Leben nicht abfinden. Er tut das, was immer und in jeder Situation das Beste ist. Er betet. Er bleibt mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen und seinen Ängsten nicht bei sich allein. Er betet, er bringt sie seinem Gott. Das ist doch das riesige Vorrecht des Glaubens. Wir sind mit unserer Not nicht allein. So geht Hiskia in seiner inneren, tiefen Herzensnot zu seinem Gott. Die Not seines Lebens treibt ihn nicht von Gott weg, sondern zu Gott hin. Und jetzt geschieht das völlig Überraschende. Gott lässt sich von Hiskia erbitten und ändert seinen Plan mit Hiskia. Er schiebt den letzten Tag hinaus und fügt Hiskia eine Lebensdauer von 15 Jahren hinzu. Das macht uns in unserem Gottesverständnis mächtig zu schaffen. Wir haben von Gott und seinen Plänen doch eher so eine fatalistische Vorstellung. In Eisen gegossen, unabänderlich. Es kommt, wie es kommt. Und wir können uns jede Mühe und jedes Wort und doch jedes Gebet sparen. Und deshalb staunen wir so, dass Gott seine klare Ansage zum Lebensende von Hiskia hier auf dessen Flehen hin abändert und 15 Jahre zulegt. Nun könnten ganz Schlaue sagen, Gott hatte das von vornherein so vor und hat sein erstes Wort an Hiskia nicht ernst gemeint. Es war nur eine Prüfung. Natürlich. Hat Gott auch das Gebet Hiskias vorhergesehen? Natürlich kann Gott auch das in seinen Plan mit einbauen. Das ist gar keine Frage. Aber unser Text schildert das Ganze eben gerade nicht so. Das Wort Gottes an Hiskia ist nicht anders zu verstehen, als dass er nach dem Willen Gottes eigentlich nicht wieder gesund werden, sondern sterben soll. Deshalb spricht Gott ja auch bei den 15 Jahren um ein Hinzufügen. Ein Hinzufügen zu der ursprünglichen Lebensdauer, die Gott für Hiskia vorgesehen hatte. Wie immer wir uns das logisch zusammenreimen wollen, Gott verknüpft die Änderung seines ursprünglichen Wortes über Hiskia mit dessen Gebet. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Wir stehen hier vor dem Geheimnis, dass Gott uns als Menschen in sein Handeln mit einbezieht. Gottes Plan läuft nicht statisch und unabhängig vom Menschen einfach so runter, sondern bezieht diesen mit ein. Gott hört unser Gebet und Gott sieht unsere Tränen. Und da macht es für den weiteren Verlauf dann plötzlich einen Unterschied, ob gebetet wurde oder nicht. Und darum bittet sogar ein Paulus um Gebet, zum Beispiel um Gebet dafür, dass er in der Verkündigung des Evangeliums redet, wie er reden soll. Und dass der Herr eine Tür für das Wort auftun möge. Epheser 6, 19, Kolosser 4, Vers 3. Darum hat Paulus auch seinerseits einen Gebetskampf für die Gemeinden. Kolosser 2, 1, 4, 12. Also Paulus ist nicht der, der sagt, jetzt habe ich so viel Erfahrung. Ich mache das schon so lange. Ich kann das. Und Paulus sagt, betet für mich, damit ich so sage, wie ich sagen soll, damit eine Tür für das Wort aufgeht, betet für mich. Weil es einen Unterschied macht, ob gebetet wird oder nicht. Wie Gott das alles in seinen Plan einbaut, weiß ich nicht. Aber dass er es tut, davon legen diese Berichte ein klares Zeugnis ab. Wir sollten unser möglicherweise statisches und fatalistisches Verständnis von Gottes Plan und Handeln hiervon korrigieren lassen und dem Gebet in seiner Auswirkung auf unser Leben eine viel größere Bedeutung zumessen. Hier könnte man jetzt Schluss machen. Ich habe in meinem Skript hier einen dicken, fetten Strich. Hier könnte man Schluss machen. Und ich denke, dass in mancher theologischen Strömung an dieser Stelle Schluss gemacht würde. Aber wir dürfen hier nicht Schluss machen. Denn wir müssen auch das, was jetzt noch kommt, mit einbeziehen. Weil die Bibel auch das uns schildert, aus gutem Grund. Es gibt eben noch eine andere Seite an dieser Glaubenserfahrung des Hiskia, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Und hierbei spielt zum einen die heilsgeschichtliche Entfaltung der Gottesoffenbarung eine wichtige Rolle. Und zweitens die Erkenntnis, dass es auch Dinge im Plan Gottes mit unserem Leben gibt, gegen die wir im Gebet nicht angehen sollen, sondern wo es wichtig sein kann, uns dem Willen Gottes für unser Leben einfach unterzuordnen. Schauen wir also noch einmal genau hin. Jesaja 38, Vers 2, da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Die Wand steht hier nicht nur symbolisch für die Einsamkeit und Intimität der Situation, sondern sie steht hier auch und vor allem für die Begrenzung in der Sicht des Hiskia, die nur auf das Diesseits bezogen ist. Diese Begrenzung auf das Diesseits kommt in seinem Gebet, Jesaja 38, 10 bis 11, 18 bis 19, sehr klar zum Ausdruck. Lest das zu Hause nochmal in Ruhe. Diese Wand begrenzt sein Sehen auf das Diesseits. Das ist ihm nicht vorzuwerfen, sondern Ausdruck der heilsgeschichtlichen Offenbarungsstufe des alten Bundes, in dem Hiskia lebt. Hiskia hat noch nicht diesen weiteren Glaubenshorizont, wie wir ihn seit der Auferstehung Jesu haben dürfen. Seit Ostern haben sich die Machtverhältnisse von Tod und Sterben eben radikal verändert. Jesus hat den Tod besiegt. Er stellt sich im Buch der Offenbarung vor als der, der die Schlüssel des Todes und des Hades hat, die Schlüsselgewalt. Jesus hat den Tod besiegt. Und seitdem ist Sterben für die Christusgläubigen schlicht das Eintreten in die unmittelbare Gegenwart unseres Herrn. Auf der Geburtsanzeige von Elgin hat sie das bezeugt, Johannes 11, dass sie das festhält. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, ich lebe mit euch hier in diesem Raum. Ich sterbe. Das bedeutet, ich gehe durch diese Tür. Und wo bin ich? Im Nebenraum bei meinem Herrn. Das ist Sterben für den Gläubigen. Paulus schreibt das im Philipperbrief, in Kapitel 1, ab Vers 20. Der Paulus wartet im Gefängnis auf seine Hinrichtung. Mit der musste er rechnen. Und jetzt ist es erstaunlich, dass Paulus mit dieser Erwartung seines Sterbens ganz anders umgeht, als Hiskia das noch tut. Wir lesen in Philipper 1, ab Vers 20, ich erwarte und hoffe sehnlichst, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass, wie alle Zeit, so auch jetzt, in dieser Situation, unmittelbar vor dem möglichen Sterben. So auch jetzt. Christus hoch erhoben werde an meinem Leib. Leibhaftige Christusverherrlichung. Wenn du nur eine theologische Ausrichtung hast, würdest du sagen, indem ich rauskomme aus dem Gefängnis, in dem alles gut wird. Menschlich, vordergründig, alles gut. Paulus, der schlägt den Flock auf beiden Seiten ein. Er sagt, dass wie allezeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Paulus legt sich nicht mehr fest, was von beidem der Weg ist, der jetzt unbedingt sein soll. Er sagt, mir geht es darum, dass Christus an meinem Leib hoch erhoben wird, wie Gott es macht. Ob durch Leben oder durch Sterben, seine Entscheidung. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Ja, ist anstrengend, aber es lohnt die Mühe. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Gut, Paulus, du musst gar nicht wählen. Gott entscheidet. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Denn es ist weit besser. Warum? Weil ich all die Mühsal und Drangsal, dieses Sterbend werdet ihr sterben, diesem Leib der Niedrigkeit, in einer Schöpfung, die der Sünde und dem Tod unterworfen ist, weil ich das hinter mir lassen und zu meinem Herrn gehen darf. Und weil das Schönste und Größte ist, meinem Herrn Auge in Auge schauen zu dürfen, bei ihm zu sein. Das ist das Größte, das Schönste. Und deshalb sagt Paulus, ist Sterben für mich Gewinn. Es ist weit besser, bei ihm zu sein. Deshalb, wenn uns ein geliebter Mensch im Sterben verlässt, diesen Raum, wo wir so wunderbar mit ihm zusammen Gemeinschaft hatten, durch die Tür verlässt und in den Nebenraum geht und wir jetzt keinen Kontakt mehr mit ihm haben, und wir allein zurückbleiben in diesem Raum unseres Lebens, den wir vorher mit ihm geteilt haben, dann dürfen wir weinen. Aber wir weinen nicht um den, der gegangen ist. Denn der hat es weit besser. Wir weinen um uns. Weil wir getrennt sind von ihm, weil wir allein zurückbleiben, weil wir das Leben nicht mehr mit ihm teilen können. Darüber weinen wir und darüber dürfen wir weinen. Und das braucht Zeit, um das alles zu verarbeiten, diese Trauer. Aber um den, der geht, um den müssen wir nicht weinen. Denn der hat es weit besser. Das Bleiben im Fleisch ist nötiger um euretwillen. Das ist für manch einen der Grund, warum er auch in Alter und Krankheit noch bleibt. Wie oft habe ich das gehört von älteren Leuten, die sagten auch, warum nimmt der Herr mich nicht endlich zu sich? Renate, das würdest du auch unterschreiben, ne? Warum nimmt der Herr mich nicht endlich zu sich? Er wird es tun. Aber erst an dem Tag und zu der Stunde, wo sein Plan mit deinem Leben sich erfüllt hat. Und solange er dich noch hier lässt, heißt es, da ist noch was offen in seinem Plan mit dir auf dieser Erde. Was das ist, keine Ahnung. Sind es deine Gebete? Ist es dein Zeugnis? Ist es das, was er an dir tut? Ist es das, was er durch dich tut und sich bezeugt an anderen? Keine Ahnung. Ich weiß nur eins, dass der Plan noch nicht am Ziel ist mit deinem Leben, solange du noch hier bist. Und solange heißt es, es ist meine größte Sehnsucht, dass Jesus an meinem Leibe verherrlicht wird. Sei es durch Leben oder durch Sterben. Wir sehen, dass Paulus eine ganz andere Haltung zum Sterben hat als Hiskia. Eben, weil er seit Ostern einen ganz anderen Horizont haben darf. Sterben bedeutet für ihn, bei Christus zu sein. Die Wand, die Hiskia in seiner Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben noch den Glaubensblick begrenzt, diese Wand ist seit Ostern durchbrochen. Und es gibt noch eine andere Seite dieser Lebensverlängerung, die uns nachdenklich machen kann. In diesen zusätzlichen 15 Jahren kommt es zu zwei schwerwiegenden Ereignissen mit erheblichen Konsequenzen. Nach seiner Genesung überhebt sich Hiskia. Der ist so euphorisch über dieses Wunder der Genesung, dass er völlig die Bodenhaftung verliert. Und dann kommt eine Gesandtschaft auf Babel und dann zeigt er der jede einzelne Kammer, Schatzkammer seines Hauses, um anzugeben, um zu zeigen, guck mal, was ich alles habe. Sein Herz überhebt sich und Gott muss zu ihm sagen, hör zu, all diese Schätze, die du in deiner absolut abgehobenen Euphorie den Gesandten von Babel gezeigt hast, das wird alles nach Babel gehen. Alles. Und dann wird in diesen 15 Jahren dem Hiskia noch ein Sohn geboren, Manasse. Und dieser wird nach dem Tod Hiskia zum schlimmsten und gottlosesten König des Südreiches Juda. Zwei Ereignisse, die zeigen, zusätzliche Zeit, zusätzliche Lebenszeit ist auch eine zusätzliche Zeit der Verantwortung. Und dieser Verantwortung wird Hiskia nicht gerecht, wie die weitere Geschichte zeigt. Das lässt uns auch aufhorchen. Wir wissen nicht, was in einer von Gott zusätzlich erbetenen Zeit auf uns zukommen wird. Vielleicht ist es ja eine verborgene Gnade Gottes, wenn Gott einen Menschen 15 Jahre früher als menschlich erwünscht aus diesem Leben wegnimmt. Bei Hiskia scheint es fast so, als wäre ihm und seinem Volk einiges erspart geblieben, wenn er sich in die ursprüngliche Anordnung Gottes über sein Leben gefügt hätte. Die Geschichte des Hiskia in der Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben zeigt uns also vieles, was wir für die Grenzerfahrungen unseres Lebens fruchtbar machen können. Krankheit und Sterben gehören auch im Leben eines Gotteskindes dazu. Auch wir müssen durch das finstere Tal, das Tal des Todesschattens hindurch. Aber du bist bei mir. Tag und Stunde unseres Lebens und Sterbens liegen in Gottes Hand. Wir sterben immer am Willen Gottes und zu Gottes Zeit. Wir wollen unser Haus rechtzeitig bestellen, innerlich und äußerlich. Gottes Plan läuft nicht statisch und unabhängig vom Menschen einfach runter, sondern bezieht diesen mit ein. Das Gebet kann für den weiteren Verlauf den Unterschied machen. Für uns als Christusgläubige bedeutet Sterben bei Christus zu sein. Wir dürfen Gott um Verlängerung des Lebens bitten, ja, aber wir wollen sie Gott nicht abzwingen. Denn vielleicht ist es ja eine verborgene Gnade Gottes, wenn Gott einen Menschen früher als menschlich gewünscht aus diesem Leben wegnimmt. Deshalb wollen wir in der Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben mit Jesus in Gethsemane beten lernen. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch des Leidens und Sterbens von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dass Jesus Herr sei im Leben und im Sterben. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen das bekennen, alle miteinander vor deinem Thron. Du bist der Herr. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der Herr der Geschichte. Du bist auch der Herr unseres Lebens. Du bist auch der Herr über Krankheit und Sterben unseres Lebens. Du bist unser Herr. Du hast das Recht, mit uns zu machen, was du willst. Wir geben dir die volle Verfügungsgewalt über unser Leben. Du sollst unser Herr sein in jedem Bereich unseres Lebens. Danke, dass deine Herrschaft immer eine Herrschaft der Liebe, der Barmherzigkeit und der Weisheit ist. Und dass wir bei dir viel besser aufgehoben sind in deinem Willen, als wenn wir das immer selber entscheiden müssten. Danke, Herr, dass du bei uns bist, auch im Tal des Todesschattens. Wir beten dich an. Amen.